Wir sind mitten in der Budgetsanierung und in vielen Bereichen müssen wir einsparen. Wir tun das relativ stark bei den Förderungen, darunter auch bei Klimaförderungen.
Mein Geschirrspüler, der kaputt geworden ist, gehe ich auch nicht zum Staat und frage, Herr Matterkörper, könnten Sie mir eine Unterstützung für meinen Geschirrspüler geben?
BMF.Geldanschauung, der Podcast aus dem Finanzministerium. Folge 5, Finanzminister Markus Marterbauer, die Ökonomin Sigrid Stagel und Klimafragen.
Herzlich willkommen zum Podcast Geldanschauung. Das ist der Podcast des Finanzministeriums. Mein Name ist Markus Marterbauer, ich bin der Finanzminister. Und in der fünften Folge unseres Podcasts ist mein Gast Sigrid Stagel, Professorin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und wir werden dann gleich die Stationen vielleicht ein bisschen durchgehen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich möchte vielleicht einsteigen, du warst im Jahr 2024 Wissenschaftlerin des Jahres. Jetzt ist die Ökonomie ein bisschen ein trockenes Fachgebiet, zumindest ist das Vorurteil gegenüber der Ökonomie so. Wie wird man als Ökonomin Wissenschaftlerin des Jahres?
Ja, hallo und danke für die Einladung. Das ist gleich eine schwierige Einstiegsfrage, ich weiß es nicht. Ich habe irgendwann im Dezember 2024 einen Anruf bekommen und ich bin normalerweise recht robust und kann mich nicht erinnern, dass ich mich irgendwann einmal niedersetze. Musste, aber da musste ich mich niedersetzen bei dieser Message. Habe mich sehr gefreut. Wird vergeben von den WissenschaftsjournalistInnen in Österreich und es geht um die Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen. Und bei mir geht es darum, aus volkswirtschaftlicher Perspektive die Frage zu beantworten, wie kann man innerhalb von biophysischen Grenzen, also innerhalb von beispielsweise dem Pariser Klimaziel, erfolgreich wirtschaften auf gesamtwirtschaftlicher Ebene. Und scheinbar ist das interessant genug, um meine Bemühungen, dieses Wissen zu vermitteln, auszuzeichnen. Habe mich sehr darüber gefreut, muss ich sagen. Und es bietet natürlich eine Gelegenheit, mehr über Klimawandel zu reden, Klimapolitik zu reden, als es sonst derzeit Gelegenheit gäbe.
Jetzt ist das Klimathema ja extrem komplex, weil es ja die ganze Welt betrifft und darüber hinaus und alle ökonomischen, sozialen, gesellschaftlichen Fragestellungen da eigentlich ganz massiv hineinspielen. Und offensichtlich gelingt es dir, so ein extrem komplexes Thema so in der Öffentlichkeit zu präsentieren, dass die Leute, jedenfalls die Journalistinnen und Journalisten, aber die breitere Öffentlichkeit, das nachvollziehen können und verstehen. Oft wird der Ökonomie vorgeworfen, dass es hier an dieser Fähigkeit mangelt. Was ist, glaubst du, aus deiner Sicht wichtig und warum gelingt es dir so gut? Man kann es ja auch direkt so fragen. Komplexe Dinge einfach und verständlich darzustellen.
Ich habe in einer Lehrveranstaltung, die heißt Foundations in Socioeconomics, am Anfang eine Folie drinnen, wo drauf steht, eigentlich sind wir alle Experten, Expertinnen in der Ökonomie, weil wir ja bereits seit Jahren, selbst wenn das ein 18-jähriger junger Student oder Studentin ist, schon seit vielen Jahren Erfahrung damit hat, an Märkten teilzunehmen, in welcher besonderen Ausprägung auch immer. Das heißt, es kommt ja niemand ohne ökonomisches Wissen einem unter, weil jeder trifft Entscheidungen. Und ich glaube, auf das kann man aufbauen. Und ja, das versuchen wir halt.
Vielleicht gehen wir doch, also nicht eine ganze Karriere durch, aber mich interessiert natürlich, wie man zur ökologischen Ökonomie kommt. Denn wir beide haben uns ja eigentlich kennengelernt, irgendwann Anfang der 1990er Jahre am Institut für Volkswirtschaftstheorie und Politik hat es damals noch geheißen. Und du warst ja eigentlich im Arbeitsmarktdepartement bei Herbert Walter, junge Assistentin. Du wirst sagen, wann du dort angefangen hast. Wie kommt man von der Arbeitsmarktökonomie dazu, die erste Dissertation, du bist ja die erste Dissertantin, die es überhaupt gibt im Fach Ökologie, Ökonomie. Wie kommt man dazu?
Also auf der einen Seite hat mich die soziale Seite der Volkswirtschaftslehre sehr interessiert, deswegen hat mich eben die Ausschreibung von der Stelle am Institut für Arbeitsmarkttheorie und Politik angesprochen, von Herbert Walter damals, war der Institutsvorstand. Und da habe ich in der Tat im September 1993 begonnen. Und ich habe aber dann gemerkt, nach einem Jahr oder so, dass das zwar die soziale Seite mich noch immer interessiert, aber Arbeitsmarktökonomie, ich brenne nicht dafür, ist nicht meines. Und bin dann auch zum Herbert Walter gegangen und habe gesagt, es tut mir sehr leid, aber ich muss kündigen, ich muss was anderes tun, ich muss mich mit Umweltfragen beschäftigen. Und er hat dann gesagt, beruhigen Sie sich, mir gefällt, wie Sie arbeiten. Schauen Sie einfach, wie Sie sich selber irgendwie weiterbilden können. Ich kann Sie dann nicht unterstützen dabei. Ich finde, dass das so ein großzügiger Akt war. Er hat in seinem Fachbereich auf eine Stelle im Prinzip verzichtet und mir eine Wildcard gegeben. Mhm. Also das machen, glaube ich, nicht so viele. Mhm. Bin ihm noch immer irrsinnig dankbar. Und es ist zufällig zusammengefallen mit der Situation, dass der John Gowdy vom Rensselaer Polytechnic Institute Fulbright-Gastprofessor an einem Nachbarinstitut war. Also wir waren da im Kolpinghaus und im Stock drüber war das Institut, wo der John Gowdy Gastprofessor war. Ich habe durch persönliche Kontakte dann immer wieder mal mich mit ihm getroffen. Und am Anfang hat er gesagt, ich soll zu Besuch kommen. Ich habe gesagt, ich komme für eine Woche, dann für einen Monat. Und dann habe ich halt in seinem neuen PhD-Programm, wo er die Message bekommen hat, dass das durch die Universität durchgegangen ist, dass das starten kann, während er in Wien war. Also ein paar Zufälle sind zusammengekommen und ein paar Monate später habe ich dann im PhD-Programm begonnen.
In New York?
In New York, Upstate New York, im Capital District, die älteste technische Universität der USA. Hat deswegen ein relativ kleines Economics Department, aber klein und fein. Also war wirklich sehr gute Studienbedingungen und es war wirklich so eine Pionieratmosphäre, weil egal zu welcher Konferenz wir gekommen sind, alle haben gekannt, das ist das neue Programm in Ecological Economics und haben so gefragt, oh, wie ist das denn und so und die Leute, die Studierenden sind von der ganzen Welt gekommen. Also war wirklich eine sehr bereichernde und inspirierende Erfahrung und natürlich viel harte Arbeit.
Jetzt warst du dann noch mehr als 10 Jahre im Ausland, in Großbritannien vor allem. Wie ist, also ökologische Ökonomie hat sich offensichtlich im angelsächsischen Sprachraum zunächst entwickelt oder eine Stärke gehabt, aber Österreich muss sich ja auch nicht unbedingt verstecken. Kannst du kurz sozusagen diese internationalen Vergleiche und wann in Österreich das Thema relevant wurde darstellen?
Also international hat es wirklich Anfang der 90er Jahre begonnen und es ist entstanden, ökologische Ökonomie ist entstanden im Unterschied zur Umweltökonomie, die eine Teildisziplin der Volkswirtschaftslehre ist, während ökologische Ökonomie ein interdisziplinäres Arbeitsfeld ist, die Wirtschaft als eingebettet in die Gesellschaft und basierend auf den biophysischen Grundlagen sieht. Und ist eigentlich entstanden daraus, dass NaturwissenschaftlerInnen sich von den ÖkonomInnen nicht ernst genommen gefühlt haben. Die Ökonomen haben gesagt, ich habe da mein Modell und gib mir eine Variable, lieber Naturwissenschaftler, und damit habe ich dann die Umweltseite adäquat abgebildet. Und die Naturwissenschaftler hätten gerne mit den Ökonomen diskutiert darüber, wie denn die Interaktion ist zwischen Umwelt und der Wirtschaft. Und ja, da gab es wenig Appetit dafür. Und daraus ist dann als interdisziplinäres Unterfangen die ökologische Ökonomie entstanden. International in den USA hauptsächlich Anfang der 90er Jahre. Dann in Barcelona hat es eine recht starke Gruppe relativ bald gegeben, Anfang der 2000er Jahre. Und ja, das Ecological Economics Masterprogramm in Leeds, University of Leeds, haben wir gestartet. 2001 und da gab es aber in Wien schon Gruppen, zum Beispiel rund um die Marina Fischer-Kowalski, die zwar mit Industrial Ecology eigentlich losgestartet hat und sie selbst ist ja Soziologin, hat aber auch mit den Materialflussrechnungen zu ökologischer Ökonomie beigetragen und ist dann auch immer zu den Konferenzen gekommen. Also insofern gibt es schon eine längere Tradition von ökologischer Ökonomie in Wien.
Eine Verbindung könnte, und das würde mich interessieren, wie du das siehst, auch zum großen österreichisch-ungarischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler Karl Polanyi sein, weil dem ging es ja ganz stark um diese Einbettung der Ökonomie in die Gesellschaft. Und er hat ja beschrieben, dass insbesondere 3 Bereiche unbedingt gesellschaftlich eingebettet werden müssen. Das war das Geld oder Finanzmärkte, würde man vielleicht heute dazu sagen, weil wenn sich die verselbstständigen, kannst du die Gesellschaft ruinieren. Das zweite war das, was er Arbeit genannt hat, also soziale Beziehungen, auch die müssen gut eingebettet werden. Und das dritte war das, was er Boden genannt hat, also im heutigen wahrscheinlich Klima-Umwelt-Fragen. Kannst du dich in Polanyi sozusagen auch ein bisschen wiederfinden?
Absolut, absolut. Weil das sind ja eigentlich die Bereiche oder zumindest Natur und Arbeit, die werden ja nicht hergestellt, damit sie gehandelt werden und haben deswegen andere Charakteristika. Mhm. Und deswegen sollte man sie auch anders behandeln. Sie sind nicht Waren in dem Sinne. Und genau dieses Abwägen, was sind Waren, wie sollte man das behandeln, welche Institutionen für die Regulierung von diesen Inputfaktoren sind geeignet, damit kann ich sehr gut eine Verbindung finden. Ich habe auch Polanyi als einen der großen Denker in meiner Dissertation verwendet in Ecological Economics. Und wir haben ja auch am Department Sozioökonomie von Andreas Novi gegründet, die Karl Polanyi Gesellschaft. Das heißt also, auch bis heute gibt es sozusagen eine Verbindung in diese Richtung. Und das Eingebettetsein, also die Wirtschaft, dass sie eingebettet ist in die Gesellschaft und die beiden, Wirtschaft und Gesellschaft, sind eingebettet in die Natur. Mhm. Das ist genau etwas, wovon wir in der ökologischen Ökonomie auch losstarten. Also insofern ist das sehr kompatibel mit dem, was Karl Polanyi gesagt hat. Und ich meine, das ist sein Hauptwerk, der Great Transformation aus 1944. Wenn man das heutzutage liest, hat das Gefühl, der schreibt über die heutige Zeit. Das ist wirklich erstaunlich.
Insbesondere auch über die heutige Zeit, weil er ja sagt, wenn diese Einbettung nicht gelingt und wir zu Marktgesellschaften kommen, wo die Ökonomie sozusagen dominiert diese anderen eben besprochenen Bereiche, dann ist eine mögliche Konsequenz der Faschismus. So hat er ja den Aufstieg des Faschismus beschrieben. Siehst du auch da Analogien in die heutige Zeit? Wenn man sozusagen in die Welt schaut, sieht man ja den Faschismus in verschiedenen Facetten wieder auferstehen.
Ja, ich fürchte, wenn man in die USA schaut, ist das derzeit eine direkte Anwendung dessen. Da sind wir in Europa zum Glück noch anders unterwegs und deswegen ist es auch wichtig, diese Institutionen zu hegen und zu pflegen und weiterzuentwickeln.
Jetzt ist das Klimathema dominant, die Klimakrise dominant, weil es die Lebensbedingungen der Menschen unmittelbar beeinflusst. Oft hat man den Eindruck, wir reden ja drüber, ja, die Temperatur weltweit wird sich um 3 Grad erwärmen und irgendwann wird das Auswirkungen haben. So ist ein bisschen die öffentliche Debatte, aber die Auswirkungen erleben wir jeden Tag. Ob es die Situation ist, dass man in den Städten nicht mehr im August gut leben kann, weil die Städte völlig überhitzen, wenn nichts dagegen gemacht wird. Ob es sonstige Extremwetterereignisse sind, überall, die Menschen werden in ihrer täglichen Lebenssituation von der Klimakrise unmittelbar betroffen. Kann man da nicht ein bisschen pessimistisch sein? Also du erscheinst mir ja überhaupt nicht als pessimistischer Charakter, sondern eher als optimistischer Charakter. Vielleicht eine Parallele auch zwischen uns beiden. Aber die Auswirkungen sind jetzt schon so stark und die Gegenmaßnahmen beginnen sozusagen erst. Wie ist diese Zeitlichkeit zu diskutieren?
Die Klimakrise ist deswegen schwieriger als andere Umweltprobleme, die wir in der Menschheitsgeschichte geschafft haben zu bewältigen. Es hat immer wieder Ressourcenknappheiten gegeben. Also die Engländer haben halt ihren ganzen Wald abgeholzt und haben halt dann Kohle verwendet. Dann haben sie Kohle nicht mehr gehabt, dann haben sie Gas verwendet und so weiter. Das heißt, man hat immer wieder weitergehandelt. Das heißt, dass uns irgendwann Ressourcen ausgegangen sind, da haben Menschen immer wieder Wege gefunden, mit neuen Technologien oder neuen Produktionsweisen sich darauf einzulassen. Die große Herausforderung bei der Klimakrise ist mehrfach. Auf der einen Seite, es ist ja keine Knappheit von Ressourcen. Wir haben ja zu viel Kohle auf alle Fälle, zu viel Öl, zu viel Gas. Das heißt, wir müssen Weisheit an den Tag legen und das ist was anderes als effizient zu sein oder das ist was anderes als mit Knappheit umgehen zu können, sondern die Weisheit an den Tag zu legen, ja, das ist eine sehr wertvolle Ressource. Wir haben die liebgewonnen, eigentlich sind wir abhängig davon, wir ein paar Junkies und wir müssen es trotzdem in der Erde lassen. Das ist natürlich ein riesengroßer Schritt, wie jedem Abhängigen, egal ob es von Zucker oder Nikotin oder Alkohol oder was auch immer, vielleicht irgendwo Erfahrungen gesehen, gehört oder gelesen hat. Das heißt, das ist schwierig, ganz klar. Zweite Schwierigkeit ist, es gibt Global Mixing. Egal wo die Quelle ist von Klimagasen, sie wirkt sich global aus. Mhm. Und sie fällt zeitlich auseinander. Das heißt, wir entlassen jetzt etwas in die Atmosphäre und manche der Klimagase sind noch jahrzehntelang in der Atmosphäre und wirksam. Das alles macht es viel schwieriger als Menschheit darauf zu reagieren, weil saurer Regen zum Beispiel haben wir identifiziert, haben wir gewusst, die Winde kommen aus dem Westen, aha, unsere Nachbarn blasen da SO2 in die Luft, da werden wir mit unseren Nachbarn reden, sie bitten, dass sie nicht mehr SO2 in die Luft blasen und dann werden unsere Wälder nicht mehr sterben. Sowas, damit haben wir immer umgehen können. Klimawandel ist viel komplexer und deswegen brauchen wir eben einerseits eine Global Governance, wir haben aber keine globale Regierung, vermutlich wollen wir auch keine Weltregierung haben, weil wer würde die stellen, nach welchen Kriterien würde die ausgerichtet sein? Ich glaube, da sind wir so weit davon entfernt, das können wir uns nicht wirklich vorstellen. Und trotzdem müssen wir uns weltweit einigen. 193 Staaten. Und deswegen sind halt die Klimakonferenzen so wichtig und ist halt jetzt der 30. Anlauf schon. Und manchmal gelingt uns ja auch etwas, wie in Kopenhagen Vorbereitung, dann in Paris wirklich 2015 ist der große Durchbruch gelungen, dass man sich wirklich auf etwas geeinigt hat. Und natürlich ist das Pariser Klimaabkommen nicht perfekt, aber es war einmal eine erste große Einigung von unabhängigen Staaten, die freiwillig kooperieren, um die gemeinsamen Lebensgrundlagen zu sichern. Also das ist schon etwas. Und auf das kann man aufbauen, auf das hat man aufgebaut. Und wir merken auch, dass es schon erfolgreich war, nur nicht erfolgreich genug, ganz klar. Aber im 2015 sind wir noch davon ausgegangen, dass wir bis Ende des Jahrhunderts mit einer Temperatursteigerung von 3,5 Grad rechnen müssen. Jetzt rechnen wir mit 2,8 Grad. 2,8 Grad ist viel zu viel. Hoffentlich werden wir dort nie hinkommen. Müssen wir noch viel besser werden. Aber 0,7 Grad ist schon einmal eine Verbesserung. Das heißt, das war schon die Anstrengung, die holprig ist, die bei weitem nicht ideal läuft und manchmal machen wir Rückschritte. Aber insgesamt haben wir da schon etwas gemeinsam erreicht und da müssen wir einfach dranbleiben. Und daher kommt meine optimistische Einstellung, weil wenn wir es nicht versuchen, wenn wir nicht dranbleiben, wenn wir nicht Appetit drauf machen, wenn wir nicht Lust drauf machen, dann ist es sicher verloren. Und ob es gelingen wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn wir es nicht probieren, wissen wir, dass es nicht gelingen wird.
Es würde ja ein bisschen nach dem Wir fragen. Du sagst, wir müssen dranbleiben, uns muss was gelingen. Das hat natürlich jetzt ganz viele verschiedene Dimensionen. Vielleicht zunächst auf der europäischen Ebene. Europa ist in einem gewissen Sinn Vorreiter in der Klimapolitik. Uns gelingt da in vielen Bereichen viel. Uns wäre dann auch die Frage, um sozusagen Interessenunterschiede ein bisschen zu diskutieren. Aber Europa hat sich konkrete Ziele gesetzt, Klimaneutralität 2050, etc. Alle diese Dinge, die in Europa auch gelungen sind, mit sehr schwierigen und kontroversiellen Ringen auch in diese Richtung, aber immerhin. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, Europa ist trotz des Fortschritts in der Klimapolitik einer der größten Emittenten, nach wie vor aufgrund der wirtschaftlichen Situation. Also wir haben auch viel mehr zu tun als Länder, die wirtschaftlich nicht so weit sind. Dritter Aspekt, wem sollte es gelingen, wenn nicht den reichen Ländern? Ist es nicht sozusagen auf hohem Wohlstandsniveau in Wahrheit viel leichter, die Klimaziele zu erreichen, als in einer Situation, wo die Menschen verhungern und ich schauen muss, dass mehr produziert wird, weil dadurch Einkommen entsteht und die Leute nicht mehr verhungern? Wie siehst du also dieses Wir jetzt im internationalen Vergleich?
Ja, danke vielmals für die Präzisierung. Das ist ein klassischer Ökonominnenfehler. Ich arbeite ja normalerweise im interdisziplinären Kontext und die Politikwissenschaftler weisen mich immer darauf hin. Nur Wir, ganz eine problematische Kategorie, weil man damit natürlich subsumiert, dass es keine unterschiedlichen Interessen gibt, in dem Fall natürlich nicht stimmt. Zu deiner Frage. Aus europäischer Perspektive gibt es so viele verschiedene Perspektiven, aus denen sich eine besondere Gelegenheit oder Verantwortung ableiten lässt. Auf der einen Seite die historische. Bei uns hat natürlich die industrielle Revolution begonnen. Das heißt, wir in Europa blasen schon am meisten CO2-Emissionen in die Atmosphäre. Zusammen mit den USA hat Europa deswegen eine besondere Verantwortung. Historisch gesehen, müsste ich die Zahlen genau nachschauen, aber hat Österreich mit den USA bei weitem den Großteil der Emissionen zu verantworten. Daraus
Europa
könnte
gemeinsam mit den USA.
Daraus könnte sich natürlich eine besondere Verantwortung ergeben. Wir haben nur gemerkt in der Kommunikation, dieses moralische Argument aktiviert nicht sehr. Es funktioniert nicht gut. Es ist nützlich, es zu haben sozusagen, aber es aktiviert nicht sehr. Das andere Argument ist, um sozusagen einen adäquaten Beitrag zu leisten, wenn man gut aufgestellt ist, man hat die entsprechenden Fähigkeiten, man hat die Technologien, man kann eigentlich zeigen, was man alles kann. Auch diesbezüglich ist Europa sehr gut ausgerüstet, weil wir viele Bereiche der grünen Technologie haben, auch wenn China sehr schnell aufholt und uns teilweise schon überholt. Aber wir sind in vielen Bereichen, Gebäudetechnik für Österreich beispielsweise, noch immer sehr gut aufgestellt und daraus ergeben sich auch Gelegenheiten für Europa. Und die Skills, die man braucht, die Fähigkeiten, die Ausbildungsmöglichkeiten, die Wissensbasis ist vorhanden. Also insofern auch daraus ergibt sich die Möglichkeit, schneller zu handeln, mehr zu handeln. Damit einhergehen auch ökonomische Möglichkeiten, weil, und das ist ein Grundprinzip der ökologischen Ökonomie, dass es darum geht, systemisch effizient zu arbeiten. Und systemisch effizient bedeutet nicht notwendigerweise effizient nach den aktuellen Marktregeln innerhalb eines Betriebes, sondern eben für die gesamte Volkswirtschaft effizient. Was ich damit meine, ist zum Beispiel, E-Fahrzeuge sind effizienter als Verbrennermotoren. Da arbeitet man mit der Physik. Wir wissen, wenn wir elektrifizieren, sei es jetzt Mobilität, Logistik und Wärme, werden wir zwar mehr Strom verbrauchen, aber weniger Energie, weil wir mit der Physik arbeiten sozusagen. Ähnliches kann man im Ernährungssystem argumentieren, dass wenn man nicht industriell konventionell so stark produziert, wo sehr viel synthetischer Mineraldünger produziert werden muss, der sehr energieintensiv hergestellt werden muss, sondern man eher mit der Natur arbeitet, kann man systemisch effizienter werden. Das sind eines der Grundprinzipien der ökologischen Ökonomie, das Suchen nach Marktinstitutionen, die systemische Effizienz fördern.
Jetzt haben wir ja in Europa eine Entwicklung in den letzten Jahren, die eher in die Gegenrichtung geht. Also nicht diese systemische Effizienz anzuschauen, sondern das Verbrennerverbot verschieben, die zu suggerieren, Klimapolitik würde uns wirtschaftlich schaden. Und in Wahrheit ist doch die Erkenntnis aus der Geschichte, dass die als erstes sich modernen Technologien, wie jetzt der E-Mobilität zum Beispiel, öffnen und hier an der vordersten Front sind, dass die auch die erfolgreichsten sind. Wenn es uns rasch gelingt, die Green Technologies weiterzuentwickeln, werden wir wirtschaftlich am stärksten profitieren. Und es geht ja eigentlich darum, sozusagen an der vordersten Front zu sein und nicht zu bremsen. Aber ich möchte auf einen anderen Aspekt, damit wir auf Österreich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen, und wir sollten ja auch über den Zusammenhang Klima- und Budgetpolitik noch sprechen. Und ich glaube, da ist ein relevanter Anknüpfungspunkt vor allem die Verteilungsfrage. Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass weltweit, aber auch in den Industrieländern, das allerreichste Prozent oder die reichsten 5% sehr viel mehr Treibhausgase produzieren und von der Klimakrise relativ wenig betroffen sind, weil sie viel mehr Möglichkeiten haben, auszuweichen der Klimakrise, während die untere Hälfte, sagen wir mal, der Verteilung relativ wenig Treibhausgasemissionen hat, aber von der Klimakrise am stärksten betroffen ist. Das heißt, wir müssen die Klimafrage immer unter Verteilungsgesichtspunkten sehen und damit wird es eine Frage der Gesellschaftspolitik, der Einkommenspolitik, aber eben auch der Budgetpolitik. Wie siehst du da die Möglichkeiten, insbesondere was vielleicht auch in Österreich nationale Instrumente betrifft? Wie kann man Klima oder auf welche Weise muss man, eigentlich möchte ich es so formulieren, Klima und Verteilung gemeinsam denken?
Also auf deiner Seite von wegen Budgetpolitik, es ergeben sich natürlich aus den physischen Risiken auch Risiken fürs Budget und auf der anderen Seite die Verteilungsseite, ganz klar. Die Zusammenhänge, die du beschrieben hast, sind sehr gut dokumentiert, dass beispielsweise viele ältere Menschen, die einen sehr sparsamen Lebensstil haben, die gar nicht sehr viel über Klimawandel nachdenken, aber die noch aus einer Logik heraus, man schmeißt nichts weg, das tut man einfach nicht, oder noch aus einer Nachkriegslogik, das sind eigentlich die Klima-Champions. Mhm. Die haben die klimafreundlichsten Lebensstile, nur sehen sie sich natürlich nicht so. Und es ist vermutlich auch kein Massenprogramm, sondern was wir brauchen, ist einen Weg zu finden, die Bedürfnisbefriedigung für alle sicherzustellen, mit Infrastrukturen, die Lebenswelten aller verbessert, aber mit weniger Ressourcenverbrauch und mit weniger Emissionen. Und da kommen wir zur Schwierigkeit, das wollte ich nämlich noch als dritten Aspekt zur letzten Frage sagen. Ja, wenn man reicher ist, hat man viele Vorteile, wenn man die grüne Transformation zu schaffen. Problem ist nur, dass man schon für viele Menschen schon auf so einem hohen Einkommensniveau sind, dass Rückschritte fast unvermeidlich sind, um auf ein nachhaltiges Niveau zu kommen. Und das ist natürlich ganz schwer zu verkaufen politisch. Mhm. Deswegen so Länder wie Costa Rica oder Mid-Income-Countries, die so in den Analysen eingestuft werden als die am meisten die Chance haben, bald nachhaltig wirklich zu werden. Die tun es ein bisschen leichter, weil sie nicht die Gruppe von Leuten haben, die wirklich sehr hohe Einkommen haben, die natürlich genau diese Auswirkungen haben von sehr hohem Ressourcenverbrauch und sehr hohen Klimagasemissionen und die sich auch gut davor schützen können, sei es mit Klimaanlagen oder du hast eingangs gesprochen davon, dass im August ein bisschen heiß wird in der Stadt, dann ist man halt im August nicht in der Stadt. Manche können das, andere können sich das nicht organisieren und deswegen ist es so wichtig, die Infrastrukturen, nicht nur in der Stadt, sondern auch am Land, darauf auszurichten, dass das Leben für alle besser wird. Mhm. Und da hat zum Beispiel der IPCC-Bericht, also der vom Austrian Panel for Climate Change, das ist eine Gruppe von WissenschaftlerInnen, die sich zusammengetan haben, nur die Literatur, so wie der IPCC für die internationale Literatur, daraufhin durchsucht haben, was man denn über Klimawandel und die Transformation für Österreich sagen kann. Da gibt es das 8. Kapitel dazu, Transformationspfade, und da gibt es genau diese Rahmung, wie kann man die Bedürfnisbefriedigung für alle schaffen, um innerhalb der physischen Grenzen zu bleiben, welche Infrastrukturveränderungen braucht es da? Und das sind physische Infrastruktur, das sind aber auch soziale Infrastrukturen, da geht es auch um institutionelle Veränderungen, um es eben das gute Leben für alle zu ermöglichen.
Finde ich einen ganz, ganz zentralen Ansatzpunkt, dass die Frage Klima und Verteilung ganz stark über Infrastrukturen diskutiert werden muss, im weitesten Sinn, so wie du es jetzt dargestellt hast. Und das heißt ja eigentlich, es geht um gesellschaftliche Lösungen. Also wenn wir die Klimakrise bewältigen können wollen, dann ist es nicht über die individuelle Lösungen, zumindest nicht alleine möglich oder nur zum kleineren Teil über individuelle Lösungen. Wir müssen zu gesellschaftlichen Lösungen kommen, ob das in der Mobilität ist. Wir werden nicht langfristig sozusagen jeder mit einem Auto unterwegs sein können. Wir brauchen sozusagen den Ausbau des öffentlichen Verkehrs aus Klimagründen. Aber das bedeutet ja auch, dass wir die Gesellschaft neu und besser organisieren müssen und die Zusammenarbeit, die Solidarität besser organisieren müssen. Jetzt sind das große Themen. Wir haben nur nicht ausreichend Zeit, um die in diesem Podcast alle, zumindest in einer Ausgabe des Podcasts, zu diskutieren. Kommen wir ein bisschen stärker zur aktuellen österreichischen Politik. Wir sind mitten in der Budgetsanierung, eines der zentralen Projekte dieser Bundesregierung, für mich insbesondere auch. Und in vielen Bereichen müssen wir einsparen. Wir tun das relativ stark bei den Förderungen, darunter auch bei Klimaförderungen. Und das ist unangenehm. Die Klimaförderungen haben sicher ganz unterschiedliche Effizienz. Manche bringen viel, andere vielleicht eher weniger. Aber wir sind gezwungen, weil wir uns sozusagen budgetär nicht leisten können, weiter in diesem Ausmaß Förderungen auszuschütten, mehr über Regulierungen zu diskutieren. Also wie können wir Klimaziele erreichen, indem wir einfach Vorgaben machen, Gebote, Verbote aussprechen, weil wir uns es nicht leisten können, klimafreundliches Verhalten voll durchzufinanzieren. Gleichzeitig haben wir eine Diskussion über klimaschädliche Subventionen oder Steuerbegünstigungen, wo man sozusagen Einsparungen im Staatshaushalt machen könnte. Aber mich interessiert vor allem das Verhältnis sozusagen zwischen Förderungen, Steuerbegünstigungen auf der einen Seite, die budgetär immer weniger darstellbar werden, und die Frage, welche Regulierungen brauchen wir, um die Klimaziele zu erreichen.
Einerseits, klimaschädliche Subventionen ist eh klar. Ich meine, die werden in der Literatur teilweise als perverse Subventionen bezeichnet. Man nimmt Steuergeld in die Hand, um etwas zu finanzieren, was der Gesellschaft schadet. Das ist eh klar, dass man das nicht tun sollte. Generell ist es ja so, dass in Österreich, und ich habe gerade vor kurzem die Energieberatung Niederösterreich evaluieren dürfen und habe da mit sehr vielen einerseits Energieberatern geredet und auch mit Leuten, die halt Förderungen empfangen haben und auch mit den systemischen Effekten mich auseinandergesetzt. Und da merkt man schon, dass Menschen in Österreich sehr stark darauf trainiert worden sind, auf Förderungen zu warten. Und wenn es normal ist, dass man eine Förderung für eine Aktivität kriegt, das heißt, wenn es irgendwann einmal keine Förderung gibt, dann passiert einmal gar nichts. Auch Leute, die sich locker leisten könnten, warten, weil sie erwarten, dass es wieder eine Förderung gibt und man sich das komisch vorkommt, weil ja alle anderen haben ja auch eine Förderung gekriegt. Also sollte ich für diese Aktivität ja auch eine Förderung kriegen, auch wenn es meine Heizung ist, die ich in meinem Haus betreibe. Ich meine, bei dem Geschirrspüler, der kaputt geworden ist, gehe ich auch nicht zum Staat und frage, Herr Matterkörper, könnten Sie mir eine Unterstützung für meinen Geschirrspüler geben? Die Idee würde mir ja nicht kommen. So, also da ist in Österreich schon ein bisschen sehr stark antrainiert worden, den Österreichern und Österreicherinnen, dass man eigentlich nur auf positive Förderungen reagiert. Ich glaube, Subventionen haben eine Rolle, aber in Österreich ist das ein bisschen übertrieben geworden. Jetzt auch noch einmal kritisch aus der Klimaperspektive. Teilweise sind diese Subventionen, die zwar grüne Subventionen waren im Sinne von Förderung von erneuerbaren Energietechnologien und so weiter, aber sind eher denen zugute gekommen, die sich einrichten konnten, im Sinne von, die über ein Dach verfügen, die eine Ladestation irgendwo auf ihrem Grundstück haben und so weiter. Das heißt also, das war nicht für alle verfügbar. Das war nicht ideal. Und generell ist es ja die effizienteste Form, und ich glaube, da werden wir zwei als Ökonomen uns schnell darauf einigen, dass Regulierungen günstiger sind für den Staat und vielleicht auch fairer, weil es für alle gelten. Man muss es sozial abfedern natürlich, für die, die es sich wirklich nicht leisten können. Wichtig ist halt, dass man diese Regulierungen rechtzeitig ankündigt, dass man es gut motiviert, dass man nicht irgendwie das Gefühl hat, man wird da jetzt vom Staat irgendwie zu etwas drangsaliert, sondern dass man erklärt, da geht es darum, unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Und wir müssen da gemeinsam unsere Ärmel aufkrempeln, gemeinsam dran arbeiten, und alle werden angehalten dazu, nach ihren Möglichkeiten dazu jetzt beizutragen. Und machen wir das doch gemeinsam. Ein richtiger Aufruf zu kooperieren und es gemeinsam anzugehen nach den Fähigkeiten. Und die mehr Verantwortung, also die mehr Vermögen haben, die mehr Einkommen haben, haben mehr Verantwortung, und die weniger haben, haben ein bisschen weniger Verantwortung. Und ich glaube, das ist ein Narrativ, das, wenn man es gut erzählt, kann das sehr motivieren. Also wir merken das immer wieder in kleineren, wenn wir mit Gemeinden arbeiten, wo es um Energiezukünfte gibt, wo am Anfang die Leute sehr skeptisch da sitzen und sagen, ich bin nur da, um euch zu sagen, ihr nehmt mir mein Auto nicht weg. Wenn wir geklärt haben, dass wir noch nie jemanden Auto weggenommen haben, so bei der zweiten, dritten Sitzung, so Wochenenden arbeitet man da dran, da krempeln die Leute richtig die Ärmel auf, lehnen sich rein und sind so richtig begeistert, dass sie mitgestalten können. Das heißt, wenn man Teil der Lösung werden kann, um seine eigene und die Zukunft der Gemeinschaft zu gestalten und da einen positiven Beitrag zu leisten, ich glaube, das ist etwas, was einem sehr bestärkt darin und wo viele Leute wirklich Teil der Lösung werden wollen. Und das ist natürlich etwas, was nicht so viel kostet wie Subventionen.
Dieses Bild gefällt mir sehr gut, dass alle nach ihren Möglichkeiten dazu aufgerufen sind, zu den gesellschaftlich definierten Zielen, in dem Fall Klimaneutralität oder lebenswerte Umwelt, beizutragen. Jetzt haben wir darauf hingewiesen, dass die Lösung der Klimakrise vielfach in mehr gesellschaftlicher Zusammenarbeit besteht, in Koordination, in Diskussion und Ausfluss in Richtung gemeinsamer gesellschaftlicher Lösungen. Du hast über Infrastrukturen im weiteren Sinn gesprochen, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden müssen, damit sich Menschen klimafreundlich, sage ich jetzt einmal, verhalten können. Also es geht dann doch wieder ganz stark um darum, die Gesellschaft neu aufzubauen, den Staat weiterzuentwickeln, auch in seiner Handlungsfähigkeit als Ermöglicher von Infrastruktur. Das muss aber alles finanziert werden. Deshalb meine Frage, die jeder Gast gestellt bekommt, wenn es um die Finanzierung dieser Infrastrukturen, um die Finanzierung der Gesellschaft geht, wofür zahlst du gerne Steuern?
Natürlich für Bildung. Aber das klingt ein bisschen zu nahe, weil ich natürlich für eine Bildungsinstitution arbeite. Ich zahle auch gern für Radwege, aber das ist auch wieder sehr nahe, weil ich die halt sehr viel nutze. Na, generell ist es für Infrastrukturen im breitesten Sinne, dass alles, was Menschen das Leben erleichtert und vor allem sie dazu anhält, auch klimafreundlich sich zu verhalten. Und etwas, worüber ich mich sehr oft freue, was ich auch sehr oft nutze, ist, weil ich für Vorträge irgendwo hinfahre und das meistens mit der ÖBB mache, also für Subventionen für die ÖBB zahle ich besonders gern Steuern.
Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, wofür man gerne Steuern zahlt, weil das basiert ja auf einer Einschätzung, ob und was der Staat effizient mit diesen Steuerleistungen macht. Also wir müssen auch stärker in den Vordergrund rücken, was sind die sinnvollen Politikbereiche, um den Leuten zu zeigen, es ist sinnvoll, Steuern zu zahlen. Wir bemühen uns im BMF sehr stark auch um Klimaziele. Wir haben gerade eine Arbeitsgruppe eingerichtet zu den klimaschädlichen Subventionen, wo du dankenswerterweise auch Mitglied bist. Wir haben im Finanzministerium eine eigene Abteilung zu Green Budgeting, die sich also um die Fragen, wie ist der österreichische Staatshaushalt betroffen von der Entwicklung, von der ökologischen Entwicklung, aber vor allem natürlich auch von der Frage, erfüllen wir die Klimaziele oder nicht und was heißt es dann für den Staatshaushalt? Also wir bemühen uns sehr in unseren Zuständigkeitsbereichen hier die entsprechenden Beiträge für eine erfolgreiche Zukunft und Lebensbedingungen für die Menschen zu schaffen, die dann allen ermöglichen, ein gutes Leben zu führen. In diesem Sinn danke dir, dass du Gast in meinem Podcast warst. Viel Erfolg bei deiner Arbeit. Wir profitieren alle davon, wenn du erfolgreich bist, nicht nur in der Forschung, sondern auch im Erklären des Themas ökologische Ökonomie. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war BMF.Geldanschauung. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns über Feedback und wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Informationen des BMF finden Sie auf der Website www.bmf.gv.at.